NDR Info. Redezeit.
Heute mit Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Lehrer dringend gesucht. Woher kommt der Mangel? Das ist das Thema der Redezeit heute und wir wollen auch gleich mit Ihnen diskutieren zu unserem heutigen Thema. Lehrer dringend gesucht. Woher kommt der Mangel? In Niedersachsen sind die Sommerferien schon vorbei. Auch in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern geht es bald wieder los. Vielerorts aber nur eingeschränkt, denn es fehlen Lehrer. Deswegen hat Niedersachsen nun auch Gymnasiallehrer angewiesen, in Grundschulen auszuhelfen. Daran erkennt man schon, Lehrkräfte werden dringend benötigt. Und dank der steigenden Geburtenrate, über die wir uns an anderer Stelle ja immer sehr freuen, wird das Problem auch wohl noch verschärft, prognostiziert unter anderem eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Gebraucht würden demnach in den kommenden 8 Jahren mehr als 2000 neue Grundschulen, nebst Personal, versteht sich. Wir fragen gleich nach, unter anderem bei der niedersächsischen Kultusministerin Frauke Heiligenstadt. Wie groß ist die Lücke? Woher kommt der Mangel? Liegt es an falschen Prognosen und in welchen Bereichen fehlen besonders viele Lehrer und Lehrerinnen? Thomas Christus hat sich für uns in Hannover umgehört und zwar auch bei Schülern.
Wir haben jetzt gerade einen Ausfall.
Aber uns stört das eigentlich bisher noch nicht, oder?
Ja, der Ausfall wird schon vorher eingeplant. Wir kriegen Vertretungsstunden, wir haben auch schon Reservestunden immer und dann bekommen wir den Stoff nach.
Ja, ich kenne es auch aus der Oberstufe, da sind eben viele Stunden ausgefallen dann auch mal. Aber da war es natürlich super, weil wir Kaffee trinken gehen konnten. Aber gerade so in der Grundschule denke ich auch eher, dass die Kinder halt nicht zu ihrem Recht der Bildung kommen. Dass man da definitiv was machen muss.
Naja, das baden die Kinder aus, das baden die Jugendlichen aus. Es werden hohe Erwartungen an sie gestellt, was sie alles können sollen zum Schulabschluss. Und das läuft dann nicht. Es wird geschrien nach gutem naturwissenschaftlichen Unterricht, der fällt aus.
Mehr Lehrer einstellen, die Studiengebühren vielleicht weniger machen für Lehrer.
Ich habe gehört, dass eben letztens auch Gymnasiallehrer in Grundschulen eingesetzt worden sind. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich so die Lösung für die Probleme wäre. Für den Lehrermangel oder ob das auch gut für die Kinder wäre.
Das liegt daran, dass das Land Niedersachsen oder andere Bundesländer eben nicht vorausschauend planen, sondern immer nur kurzfristig Gelder einsparen wollen. Und das tun sie leider immer in dem Bereich, in dem sie meinen, da gibt es am wenigsten Krach. Aber ich bedauere das sehr. Also junge Leute und Kinder sollten wirklich Priorität haben.
Inwieweit werden Sie also auch unter dem Lehrermangel leiden? Eine der Fragen, die wir in der kommenden Stunde klären wollen, hier in der Redezeit. Und uns interessiert natürlich auch Ihre Meinung. Was meinen Sie? Woher kommt dieser Lehrermangel? Und wie kann er schnellstmöglich aufgefangen werden? Rufen Sie an 08000 441777. Nochmal die kostenlose Telefonnummer ins Studio. 08000 441777. Oder Sie können uns auch schreiben unter ndr.de/redezeit. Ich freue mich sehr auf unsere Gäste heute Abend. Zum einen Frauke Heiligenstadt, die niedersächsische Kultusministerin. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Frau Heiligenstadt, ist denn der Mangel wirklich so viel größer als zuletzt?
Na, wir haben durchaus einen unterschiedlichen Mangel, je nach Lehramt auch. Insbesondere im Bereich der Grundschulen haben wir keine ausreichenden Bewerberinnen und Bewerber. Ansonsten haben wir allerdings auch von 1800 ausgeschriebenen Stellen in Niedersachsen jetzt 1600 besetzen können.
Und Sie haben heute auch gerade noch mal angegeben, Sie suchen auch noch weiter. Also wenn sich jetzt gerade in der Sekunde noch Lehrer, Lehrerinnen angesprochen fühlen, da wäre noch Platz.
Selbstverständlich. Wir sind noch bis Ende August bei dem Einstellungsverfahren für den 1.8. diesen Jahres. Und danach beginnt dann auch das Einstellungsverfahren schon wieder für das zweite Schulhalbjahr.
Ich begrüße in unserer Runde auch Grete Renius, ehemalige Lehrerin und Vorsitzende der Interessenvertretung der Lehrkräfte in Schleswig-Holstein. Auch an Sie ein herzliches Willkommen.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sie verfolgen die Entwicklung ja auch schon länger. Seit wann zeichnet sich für Sie der Mangel schon ab?
Also er zeichnet sich schon seit einigen Jahren ab, nicht in allen Lehrämtern und auch nicht in allen Fächern. Wir wissen, dass es einen ganz großen Mangel in den naturwissenschaftlichen Fächern gibt, also Mathematik, Physik, Chemie, auch Informatik ist davon betroffen. Und das führt natürlich auch dazu, dass dann ganz viele Kollegen auch fachfremd unterrichten müssen, was nicht gerade der Bildungsqualität zuträglich ist. Und ich glaube, wenn man junge Leute für diese Fächer motivieren will, dann muss man auch selber für diese Fächer brennen. Und so zieht sich das endlos. Es wird also eine Spirale. Wenn ich nicht selbst als Lehrer begeistert bin für die Fächer, kann ich keine Schüler begeistern. Und die werden auch dann später, wenn sie mal studieren, diese Fächer dann auch nicht studieren. Und ein Überangebot gibt es sicherlich für Fächer wie Deutsch und Geschichte. Gerade im Gymnasialbereich ist das ganz deutlich zu sehen.
Und wir haben auch einen Herrn in dieser Runde, und zwar Dr. Jörg Dräger ist Mitglied des Vorstands der Bertelsmann Stiftung für die Bereiche Bildung und Integration. Auch an Sie einen schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Sie haben ja kürzlich eine Studie veröffentlicht und kommen jetzt auch in der Prognose auf weitere enorme Fehlzahlen. Hat Sie das Ausmaß überrascht?
Das Ausmaß hat uns überrascht. Also gegenüber den aktuellen Prognosen der Kultusministerkonferenz, die leider relativ alt sind, die basieren auf Zahlen von 2012, erwarten wir jetzt in einem knappen Jahrzehnt ungefähr 1 Million Schülerinnen und Schüler mehr, eben als die aktuelle Prognose. Das sind gegenüber dem heutigen Stand 300.000-400.000 Schüler mehr, also ein signifikantes Wachstum.
Das Thema in der Redezeit. Lehrer dringend gesucht. Woher kommt der Mangel? Rufen Sie uns an. 08000 44 1777. Was meinen Sie? Wo liegen die Gründe? 08000 44 1777. Ja, Frau Heiligenstädt, Sie haben es schon kurz angesprochen. Es gibt die Probleme vor allem an der Grundschule. Nun muss man ja auch sagen, in Niedersachsen geht es zurück zu G9. Da gibt es ein Schuljahr mehr. Studierende brauchen jetzt länger mit dem Master. Da ergeben sich zwangsläufig Lücken. Aber wieso ist dann die Grundschule das Problem?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass ja in allen Bundesländern die Ausbildung insbesondere im Bereich des Grundschullehramtes auch angepasst worden ist. In Niedersachsen haben wir das ebenfalls gemacht und das hat dazu geführt, dass die Studierenden jetzt 2 Semester länger studieren. Dadurch haben wir natürlich auch eine entsprechende Delle sozusagen bei den Bewerberzahlen im Grundschullehramtsbereich.
Und da ist jetzt Ihre Idee, die Sie auch schon umsetzen, Lehrer vom Gymnasium abzuziehen und in Grundschulen zu schicken. Was bekommen Sie da für Reaktionen im Moment?
Also wir haben grundsätzlich das Thema Abordnungen, dass Schulen untereinander sich helfen, dass Lehrkräfte von Oberschulen zum Beispiel an Grundschulen helfen oder aber auch Lehrkräfte von Gesamtschulen und Gymnasien an Haupt- und Realschulen helfen. In jedem Schuljahr, wir haben in der Regel zwischen 6.000 bis 7.000 sogenannte Abordnungen pro Jahr. Allerdings haben wir in diesem Jahr erstmalig durchaus größere Zahlen dann von Abordnungen von Gymnasiallehrkräften an die Grundschulen, weil wir eben genau die Situation haben, nicht ausreichend Bewerberinnen und Bewerber an Grundschulen zu haben und die Gymnasien allerdings bei den weiterführenden Schulen die beste Unterrichtsversorgung von allen Schulformen haben und wir aufgrund unserer Umstellung zum Abitur nach 9 Jahren auch mehr Gymnasiallehrer einstellen, als wir benötigen, damit wir eben dann im Jahr 2020/21 auch ausreichend Lehrkräfte haben für den dann erfolgten zusätzlichen 13. Schuljahrgang.
Sie haben es gesagt, aushelfen wäre normal, Frau Renius. Sie sind ja auch lange als Lehrerin tätig geworden. Jetzt als Laie für mich nicht im Schulberuf, würde ich denken, man entscheidet sich bewusst für Grundschule oder weiterführende Schule, für Gymnasium als Lehrkraft. Kann man einfach switchen vom Gymnasium auf die Kleinen?
Also ich glaube, das ist relativ schwierig. Also ich selbst bin von Haus aus Realschullehrerin und ich habe mich ganz bewusst also für diese Schulart entschieden. Und einfach, weil ich den Draht mehr habe zu Jugendlichen und weniger zu kleineren Schülerinnen und Schülern. Und ich glaube, das ist bei vielen Kollegen auch so. Und es ist ein völliges andere Art des Unterrichtens, wenn man also Klasse 1 und 2, diesen Kindern muss man überhaupt erst mal lesen, schreiben, rechnen, beibringen. Und wenn man weiterführende Schulen als Lehrer versorgt hat, dann konnte man davon ausgehen, dass diese Grundtechniken eigentlich vorhanden sind. Manchmal war das auch nicht mehr so ganz gut. Aber ich glaube, es ist ein elementarer Unterschied und ich weiß nicht, ob das tatsächlich funktionieren kann. Ich bezweifle es.
Wir haben dazu auch eine Mail vorliegen von einem Gymnasiallehrer aus Niedersachsen, der wechseln muss. Vor aber noch die Frage an Sie, Herr Dr. Dräger. Sprechen wir jetzt wirklich nur von aushelfen? Kann man, damit würde man ja überbrücken sagen, aber die Zahlen, die Sie herausgefunden haben, heißen ja, das wird sich noch weiter verschärfen, die Lage.
Ja, ich glaube, das muss man sehen. Wir haben 15 Jahre in Deutschland, also seit der Jahrtausendwende, rückläufige Schülerzahlen gehabt. Wir haben Schulen geschlossen, 1800 Grundschulen in Deutschland und sehen eben jetzt eine Trendumkehr. Aber das, was wir jetzt aktuell erleben, das ist das erste Jahr steigender Schülerzahlen, ist nur ein ganz kleiner Beginn eines deutlich stärker werdenden Trends. Das heißt, das, was wir jetzt schon als Problem diskutieren, wird sich in den nächsten 10 bis 15 Jahren deutlich verschärfen. Und es liegt in der Natur der Sache, dass bei wachsenden oder größeren Geburtenzahlen, dass die dann zuerst in der Grundschule ankommen und dann eben erst 4 Jahre später in den weiterführenden Schulen. Und wir hatten jetzt 5 Jahre hintereinander wachsende Geburtenraten in Deutschland. Und die kommen eben jetzt, das ist keine große Überraschung, kommen jetzt bald in die Grundschule. Und insofern sehen wir jetzt nur den Beginn eines Trends, der die Bundesländer noch für wesentlich größere Herausforderungen stellen wird in den nächsten Jahren, als sie jetzt verspüren. Denn wenn ich mich heute entscheide, einen neuen Lehrer auszubilden, dann studiert er eben 4, 5 Jahre, dann macht er 2 Jahre Referendariat. Die Kapazitäten müssen erstmal geschaffen werden. Also realistisch vergehen 7 Jahre, bis der in der Schule steht und dort unterrichten kann.
Lehrer dringend gesucht. Woher kommt der Mangel? Das ist das Thema der Redezeit heute Abend und Sie können uns anrufen. 08000 44 1777. Kostenfrei die Telefonnummer 08000 44 1777. Und ich begrüße jetzt Stefanie Bormann aus Lüneburg. Guten Abend.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich hätte da tatsächlich direkt mal eine Frage an Frau Heiligenstadt. Bezüglich dieser Abordnung von Gymnasiallehrern an Grundschulen.
Ja.
Ist das denn nicht de facto nur eine Umverteilung von Mangel? Denn an unserer Schule zum Beispiel war es im letzten Schuljahr so, dass in den kompletten 5. Jahrgängen im 2. Halbjahr kein Biologie unterrichtet werden konnte, in den 6. Jahrgängen kein Physik, in den 9. keine Politik, an einem Gymnasium wohlgemerkt, weil es an Lehrern gemangelt hat. Wir sind ins neue Schuljahr gestartet, aufgrund von Krankheitsfällen, auch hier schon wieder massiv betroffen von Unterrichtsausfällen, die natürlich in den Statistiken nicht auftauchen. Das ist schon klar, weil es ja die Unterrichtsversorgung auf theoretischer Basis ist und die kurzfristigen Ausfälle immer nicht anzeigt. Aber ist denn nicht genau das, wenn ich jetzt noch diese Lehrer nehme, die engagierten paar Gymnasiallehrer, die ich da habe, und sie noch woanders hinschicke, ich verteile doch gerade nur meinen Mangel um, oder?
Hm. Frau Bormann, bevor Frau Heiligenstadt antworten soll, eine Frage, das klingt bei Ihnen so, als wären Sie auch Lehrerin oder sind Sie engagierte Mutter?
Ich bin tatsächlich in diesem Falle Mutter.
Ach, gut. Dann geben wir, ja, aber ist ja wichtig. Also Sie, wenn ich das auch nochmal verschärfen darf, Sie sorgen sich um die Ausbildung Ihrer Kinder.
Ja.
Frau Heiligenstadt.
Also zunächst erstmal muss man sagen, dass wir im Sommer 2016 ja auch schon einen Aktionsplan zur Lehrkräftegewinnung aufgelegt haben. Und eine Maßnahme war unter anderem, dass wir auch extra gesagt haben, wenn wir nicht ausreichend Grundschullehrkräfte bekommen, dann stellen wir die Stelle an einem Gymnasium zur Verfügung. Dieses Gymnasium kriegt eine zusätzliche Stelle, kann dann mit einer Lehrkraft besetzt werden und dann kann an dem Gymnasium entschieden werden, wer dann entsprechend über Abordnung an einer Grundschule aushilft. Das ist eine Maßnahme, die nennt sich Schulen helfen Schulen. Und das haben wir auch in Niedersachsen unter anderem gemacht. Es ist also so, dass wir Stellen, die wir im Grundschulbereich nicht besetzen können, dann durchaus versuchen, auch an anderen Schulen einzusetzen. In der Tat ist es aber so, dass sicherlich die Anruferin Frau Bormann recht hat, dass wir in einigen Fächern, Sie haben ja auch Biologie zum Beispiel angesprochen, durchaus auch entsprechende Bedarfe haben, Lehrkräfte zu bekommen, auch in anderen Schulformen. Das versuchen wir natürlich dadurch auch zu beheben, dass wir möglichst viel im sogenannten MINT-Bereich schon an den Schulen an Projekten durchführen, damit wir also zukünftige angehende Lehrkräfte dafür auch gewinnen können, dass sie zum Beispiel im naturwissenschaftlichen Bereich dann einen Studiengang aufnehmen, sofern sie Interesse haben, Lehrkraft zu werden.
Frau Renius, Sie möchten auch was dazu sagen.
Ja, was mich immer schwer wundert, ist, dass im Grunde die Schulministerinnen und Minister oder Kultusministerinnen und Ministerinnen oder Bildungsministerinnen, wie sie sich nennen, so tun, als sei also, ja, sagen wir mal, dieser Lehrermangel so, als sei das also ein unausweichliches Schicksal und plötzlich über sie gekommen. Es gibt ganz klare Strukturen über die Altersverteilung der Lehrkräfte und ich habe mir mal so etwas rausgesucht vom Statistischen Bundesamt, etwas, was jeder sich angucken kann, aus dem Schuljahr 2015-16. Und da sind immerhin 14% aller Lehrer in Deutschland älter als 60 Jahre und 27% zwischen 50 und 59 Jahren. Und man weiß genau, dass, das wusste man auch schon vorher, dass zwischen 2000 und 2015 von den ungefähr 800.000 Lehrerinnen und Lehrer ungefähr 350.000 in den Ruhestand gegangen sind und gehen. Also ich denke mal, man muss da einfach mal ein bisschen vorausschauender planen und nicht immer nur über eine Legislaturperiode. Das ist etwas, was wir also auch als Lehrerverband den Ministerinnen und Ministern hier vorwerfen.
Noch einmal kurz zurück zu Frau Bormann bitte nach Lüneburg. Mich würde interessieren, inwieweit, Sie haben das ja sehr engagiert vorgetragen, also Sie beobachten auch sehr genau auch Ausfallstunden bei Ihren Kindern. Tut sich da schon was? Also gibt es auch andere Eltern, die sagen, jetzt müssen wir hier mal eine Aktion starten oder wie läuft das im Moment bei Ihnen?
Also es ist, der Unmut der Eltern wächst stetig. Es findet natürlich, Lüneburg ist eine wunderschöne, aber verhältnismäßig kleine Stadt. Das heißt, es findet auch ein reger Austausch zwischen den Eltern der verschiedenen Schulen statt. Und dieser Mangel ist also überall zu beobachten. Der Unmut steigt natürlich ganz massiv und da ist natürlich wird überlegt und überlegen wir, was können wir tun. Dann taucht aber doch tatsächlich auch irgendwann immer diese Resignation auf, ja, was wollen wir denn eigentlich tun? Dann spricht man mit den Schulleitern, die unglaublich ambitioniert und engagiert sind. Und das muss man wirklich sagen, man spricht mit Lehrern, die wollen, aber die können eben auch nicht mehr als unterrichten und die schieben Berge von Plusstunden vor sich her. Und eine richtige Lösung haben wir sicherlich auch nicht parat, mehr als eben solche Foren wie Ihre Sendung heute Abend zu nutzen, um unserem Unmut auch mal Luft zu machen, an die Medien zu gehen und darauf aufmerksam zu machen. Viel mehr Möglichkeiten haben wir ja aktuell nicht.
Frau Bormann, auf jeden Fall ist Ihr Einwand heute schon bei der niedersächsischen Kultusministerin angekommen. Das ist ja sicherlich auch was vielleicht zählt, Frau Heiligenstadt. Im Moment ist es ja tatsächlich auch so, dass es viel Berichterstattung über Niedersachsen gibt. Jetzt treffen Sie in der Kultusministerkonferenz ja auch die Kollegen aus den anderen Bundesländern. Und da sieht es zum großen Teil ja auch nicht anders aus. Wie gehen denn die anderen Kollegen damit um?
Also es ist richtig, es ist kein Niedersachsen-spezifisches Problem, sondern wir haben bundesweit entsprechenden Lehrermangel. Das ist natürlich auch immer bezogen auf die Lehrämter und auch auf die konkreten Fächerkombinationen sehr unterschiedlich. Aber im Großen und Ganzen ist in vielen anderen Bundesländern die Situation ähnlich. Ich weiß von einigen Ländern, die nicht nur abordnen, sondern sogar versetzen an andere Schulformen. Wir haben teilweise in einigen Bundesländern sogenannte Quereinsteigerquoten, die auch noch deutlich höher sind als die in Niedersachsen. Wir versuchen schon sehr viel. Wir haben in den letzten 4 Jahren 14.000 Lehrkräfte eingestellt. Das ist eine sehr große Zahl. Und wir haben momentan die höchste Anzahl von Lehrkräften, die wir je an Niedersachsens Schulen hatten. Das muss man einfach auch insgesamt immer ins Verhältnis stellen. Deshalb ist das aber kein Grund, dass wir nicht weiterarbeiten. Wir wollen so viele Lehrkräfte wie möglich einstellen, weil wir natürlich auch die Schulen möglichst gut ausstatten wollen. Aber wie gesagt, wir haben natürlich auch deutlich mehr Lehrkräfte momentan in den niedersächsischen Schulen und wir wollen auch pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter einstellen, zum Beispiel allein jetzt in den nächsten Monaten 650 weitere Kräfte, die dann die Schulen auch unterstützen können und insbesondere natürlich die Lehrkräfte unterstützen können.
Herr Dr. Dräger, Sie haben sich ja auch eingehend mit dem Thema beschäftigt. Jetzt haben wir es gerade schon angesprochen, in mehreren Bundesländern sieht das nicht anders aus. Da gibt es zum Teil auch noch andere Maßnahmen, dass der Vorruhestand nicht mehr genehmigt wird oder dass Teilzeit nicht genehmigt wird. Kann es denn im schlimmsten Fall jetzt auch so weit gehen, dass die quasi besser bezahlenden Bundesländer bei den anderen auch noch Personal abgraben? Haben Sie diese Befürchtung irgendwo in Ihren Unterlagen auch gefunden?
Gut, den Wettbewerb sehen wir jetzt ja schon. Der wurde insbesondere über die Frage Verbeamtung oder Angestelltenverhältnis bisher auch ja, durchaus gelebt. Und natürlich versuchen die Länder für sich jetzt diejenigen Lehrer, die noch auf dem Markt sind, die verfügbar sind, zu gewinnen. Wir hatten ja viele Reformen, Inklusion, Ganztag, dafür wurden mehr Lehrerstellen benötigt. Insofern ist der Markt schon leer gefegt. Und man muss ja auch sagen, ich sag mal, gute Schule, das sind gute Lehrer. Und da möchte man ja auch als Land nicht jeden Lehrer nehmen, sondern man möchte die Guten und die Besten kriegen. Insofern ist es für ein Land ja auch gut, eine gewisse Auswahl zu haben und nicht darauf angewiesen zu sein, verzweifelt jede Stelle zu füllen. Insofern Flexibilität ist jetzt gefordert. Die Situation ist, wie sie ist. Man hat lange keine Prognosen erstellt. Man hat nicht genügend ausgebildet. Insofern muss man jetzt gucken, wie man durch verschiedene Maßnahmen, Sie hatten eben Aufschieben des Ruhestandes, aber auch den Quereinstieg erwähnt, wie man durch diese Maßnahmen die dringend benötigten Lehrkräfte in die Schulen bringt. Wir haben zum Beispiel jetzt hier auch in Nordrhein-Westfalen gerade nur ein ganz kleines Projekt gestartet, aber Flüchtlinge, die in ihren Heimatländern als Lehrer gearbeitet haben, hier an der Universität Bielefeld umzubilden, damit sie dann auch hier als Lehrer arbeiten können. Das ist natürlich auch nur ein kleiner Beitrag, aber ich glaube, es wird nicht die eine große Maßnahme geben, sondern jetzt verschiedene kleinere Maßnahmen, eben Quereinstieg und Ähnliches, um diese Lücke zu füllen. Aber der Handlungsdruck, der ist jetzt da, er wird schlimmer oder er wird stärker. Und den müssen die Länder jetzt dringend auch mit verschiedenen Maßnahmen versuchen zu begegnen.
Ich würde ganz gerne vielleicht noch ergänzen wollen. Ja, es ist notwendig, dass man viele verschiedene Maßnahmen macht. Wir haben zum Beispiel auch pensionierte Lehrkräfte wieder reaktiviert. Wir haben auch Lehrkräfte, die im Vorbereitungsdienst fertig sind, dann sozusagen mit einer höheren Stundenzahl beschäftigen können. Wir haben Teilzeitkräfte auch gewinnen können, die ihre Stunden etwas erhöhen. Das sind ganz, ganz viele einzelne Maßnahmen, die man auf den Weg bringt. Aber mir ist doch wichtig, auch noch mal zu sagen, hier hat niemand die Hände in den Schoß gelegt, auch nicht von meinen Kolleginnen und Kollegen Kultusministern. Wir sollten nicht vergessen, dass wir 2015 bis 2016 rund 300.000 zusätzliche Kinder in das Schulsystem innerhalb knapp eines Jahres bekommen haben. Nicht in das Niedersächsische, sondern in alle Schulsysteme in der Bundesrepublik. In Niedersachsen waren das weit über 30.000 Kinder. Das ist also mehr als ein halber Einschulungsjahrgang. Mhm. Das ist nicht
und da war ja auch noch Integrations-
sehen, das kann man auch nicht prognostizieren.
Da war auch noch Integrationsarbeit zu ganz leisten genau. Oder ist auch noch Integrationsarbeit zu leisten.
Ohne Frage, Frau Heiligenstadt. Aber der größere Effekt jetzt der steigenden Schülerzahlen sind erhöhte Geburtenraten. Und die steigen seit 5 Jahren. Der kleinere, aber durchaus signifikante Effekt, den Sie erwähnt haben, sind die Kinder mit Fluchthintergrund, die in den letzten 2, 3 Jahren ins Land gekommen sind, die eben dann auch in Willkommensklassen und Ähnliches einen besonderen Integrationsaufwand bedürfen. Also das ist richtig, aber es ist eben nicht der alleinig überraschende Effekt, der kam, sondern seit 5 Jahren steigen die Geburtenraten und es ist absehbar, dass die Schülerzahlen steigen werden. Und man hat lange gehofft, aus den rückläufigen Schülerzahlen eben die ganzen Reformen Inklusion und Ähnliches zu ermöglichen. Und das wird jetzt sicher nicht gehen.
Und wir müssen ja noch eins ansprechen. Das eine sind natürlich die Schülerinnen und Schüler. Das andere sind aber ja auch die Räumlichkeiten. Also es ging in den letzten Jahren, gerade ja auch im ländlichen Bereich, ja verstärkt dahin, dass man Schulen zusammenlegt, dass man Schulen schließt, dass man effizienter arbeitet. Wenn ich Ihnen jetzt gerade zuhöre, Herr Dr. Dreger, dann müssten wir eigentlich morgen schon die Bagger starten, um die mehr als 2000 Grundschulen zu bauen. Haben Sie da Erkenntnisse auch eingezogen? Wie weit ist man in Kommunen? Ist das überhaupt schon als Thema überall angekommen?
Also man muss vielleicht vorweg sagen, die Situation ist ja insgesamt regional extrem unterschiedlich. Wir haben Flächenländer, in denen die Entwicklung sehr moderat ist. Wir haben Stadtstaaten wie Berlin, die mit 30% mehr Schülerinnen und Schüler rechnen. Und entsprechend sind auch die Situation der Schulbauten regional sehr unterschiedlich. Insgesamt kann man aber sagen, dass die Kommunen viele der Bauämter auch in den letzten Jahren abgebaut haben, also das Personal reduziert haben, weil eben weniger Schulbauten errichtet werden mussten. 1800 Grundschulen haben wir geschlossen in den letzten 15 Jahren. Und jetzt müssen 2400 rechnerisch neu errichtet werden. Also eine große Herausforderung, für die im Moment weder das Personal da ist, die Ressourcen bereitgestellt werden müssen und die natürlich auch Zeit braucht. Und unsere Überzeugung ist, dass sowohl bei den Einstellungen der Lehrer als auch bei den Schulbauten wir eine gewisse Flexibilität einplanen müssten. Das bedeutet, eine Schule, die zum Beispiel jetzt in den ersten Jahren Grundschule sein könnte, dann aber hinterher als weiterführende Schule genutzt werden kann. Früher war Bevölkerungsentwicklung relativ langweilig. Wir erleben jetzt eben eine Zeit, wo es gewisse Ausschläge nach oben und unten gibt. In den letzten 15 Jahren nach unten, jetzt wieder nach oben. Und auf diese Ausschläge, auf diese Volatilität, auf diese Schwankungen muss Politik sich einstellen. Sowohl was die Einstellung der Lehrer angeht, als auch was die Bauten angeht. Also die Weiterverwendung der jetzt Schulbauten oder die Umwidmung von Bauten in Schulen, das wird ein Thema werden. Ich glaube nicht, dass wir jede Schule nur für diesen Zweck neu errichten werden können.
Frau Frau Renius, Sie sind ja für die Interessenvertretung der Lehrkräfte in Schleswig-Holstein bei uns.
Ich glaube, man muss auch daran denken, dass das auch sehr, sehr viel Geld kosten wird. Und es gibt ja nun diesen Beschluss des Bundestages, dass also auch der Bund hier gerade in die Schulbauten mit investieren kann. Und ich denke, man muss das unbedingt machen, denn es werden Ausgaben auf die Schulträger zukommen, die ganz alleine gar nicht leisten können. Und hier muss man, glaube ich, wirklich die Zusammenarbeit auch fördern und ganz genau sehen, wo muss man was an Geld ausgeben und investieren, um das auch nachhaltig zu machen. Denn es ist ja so, wenn man sich mal überlegt, kein Wirtschaftsunternehmen kann also eigentlich mit so stabilen Planzahlen arbeiten, wie das eigentlich Schulen können. Denn die Kinder, die 2027 in eine weiterführende Schule kommen, die sind heute schon geboren.
Ja, Sie hören die Redezeit. Unser Thema heute: Lehrer dringend gesucht. Woher kommt der Mangel? Wir haben schon einiges gehört, auch zu finanziellen Fragen, gerade auch was die Prognose angeht. Und wir freuen uns natürlich auch über Ihre Meinung. Jetzt in der Leitung Holger Vogt aus dem Oldenburger Land. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Mein Anliegen an der Sache, ich komme nochmal zurück auf die Abordnung, die vorhin genannt wurde, von Gymnasiallehrern an Grundschulen. Was mich da interessiert, ist natürlich, würden dann die Gymnasiallehrer auch nur das Gehalt von den Grundschullehrern kriegen? Müssten sie die entsprechenden höheren Lehrzeiten machen? Denn warum kriegt ein Grundschullehrer zurzeit A12 und ein Gymnasiallehrer aber in der Regel A13? Das ist aus meiner Sicht völlig ungerechtfertigt, weil Grundschullehrer haben einen wesentlich höheren Aufwand mit den Kindern. Sie müssen sich, ich sag mal in Anführungsstrichen, mit den Eltern rumschlagen. Sie müssen Inklusion betreiben. Sie müssen sich mit Kindern auseinandersetzen, die überhaupt kein Wort Deutsch sprechen. Das haben Sie ja vorhin schon angesprochen. Und sie müssen Berichte schreiben. Und es kommt wirklich eine ganze Menge zusammen. Da ist für mich natürlich die Frage, warum ist das so? Warum werden die Grundschullehrer nach wie vor schlechter bezahlt als die Gymnasiallehrer, müssen dabei auch noch mehr Stunden ableisten?
Mhm. Und, Herr Vogt, geben wir doch Ihre Frage gleich mal an die niedersächsische Kultusministerin, Frau Heiligenstadt. Warum gibt es immer noch dieses Ungleichgewicht bei der Bezahlung?
Also das hat ja Ursachen gehabt in der unterschiedlichen Ausbildung der einzelnen Lehrkräfte. Aber ich gebe dem Hörer, Herrn Vogt, absolut recht. Die Grundschullehrkräfte leisten ganz hervorragende Arbeit, wie auch viele andere Lehrkräfte an den unterschiedlichen Schulformen. Und es sind eben unterschiedliche Herausforderungen je nach Schulform. Aus diesem Grund haben wir ja zum Beispiel auch gesagt, dass es durchaus auch möglich ist, jedenfalls für einen vorübergehenden Zeitraum Lehrkräfte für andere Lehrämter auch in Grundschulen einsetzen zu können, wenn natürlich auch der Einsatz sicherlich sinnvoller eher im Jahrgang 3 oder 4 der Fall ist und nicht im Anfangsunterricht. Aber wir haben zum Beispiel auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger im Grundschulbereich, die gar keine pädagogischen Vorkenntnisse haben. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man eben den Lehrkräften auch eine entsprechende Wertschätzung gegenüberbringt, weil sie im Moment ganz, ganz großartiges Engagement zeigen und auch hervorragende Arbeit leisten.
Aber das würde jetzt heißen, wenn ich Grundschullehrerin bin in einer zweiten Klasse und jetzt kommt ein, ich nenne es jetzt mal salopp, Ersatzkollege vom Gymnasium, der macht dieselbe Arbeit wie ich, aber verdient mehr.
Der Kollege vom Gymnasium, der an die Grundschule kommt, wie in Ihrem Beispiel, der wird für eine bestimmte Stundenanzahl abgeordnet. Wir ordnen in der Regel maximal bis zur Hälfte der Stundenanzahl ab. Das heißt in der Regel nicht mehr als 11 Stunden. Die restliche Unterrichtsverpflichtung ist der Lehrer dann am Gymnasium weiter. Ganz oft sind es auch Abordnungen nur von 3 oder 4 Stunden pro Woche. Das ist sehr unterschiedlich. Und solange die entsprechende Stundenzahl unter der Hälfte bleibt, bleibt auch natürlich auch die Besoldung bleibt ohnehin gleich, aber bleibt auch die Unterrichtsverpflichtung dann gleich.
Mhm. Ich habe es vorher schon mal erwähnt und ich habe es nicht vergessen. Guido Mührmann hat uns eine Mail geschrieben aus Hannover. Er schreibt, ich bin als Lehrer direkt betroffen, werde ab September an eine Grundschule abgeordnet sein. Hier 2 Fragen an die Ministerin. Er hat sehr lang geschrieben, vielen Dank. Eine Frage kriegen wir durch, Herr Mührmann. Er schreibt, die Abgeordnung ist meines Erachtens ein Instrument zur kurzfristigen Bewältigung von Personalengpässen, jedoch für eine langfristige Steuerung nicht geeignet. Da hat Ihnen ja Ministerin Heiligenstadt schon zugestimmt. Aber Herr Mühlmann geht noch weiter. Er sagt, er möchte in die Zukunft schauen. Der Mangel wird in einem Jahr nicht behoben sein. Eine Werbe- und Einstellungskampagne wird frühestens in circa 5 Jahren die Situation nachhaltig verbessern. Was würden Sie bis dahin unternehmen, sollten Sie ab Oktober 2017 weiter im Amt sein? In Niedersachsen gibt es ja Landtagswahlen am 15. Oktober. Ich möchte wissen, wie ich mich an der Urne zum Landtag zu verhalten habe. Die Frage richtet sich direkt an Sie, Frau Heiligenstadt.
Ja, wir werben natürlich sehr für Interessierte zum Einstieg in das Lehramt, in ein entsprechendes Studium und dann in den Vorbereitungsdienst. Wir haben jetzt auch gerade wieder einen entsprechenden Flyer neu aufgelegt. Aber wir wollen, ich kann Herrn Mühlmann nur recht geben, man muss natürlich auch mittelfristig und langfristig planen. Die Lehrer, die ich jetzt einstellen kann, die hätten eigentlich vor 7 Jahren ihr Studium aufnehmen müssen. Das war noch nicht innerhalb meiner Entscheidungsmöglichkeit. Aber wir wollen eben junge Menschen auch animieren, diesen wunderschönen Beruf halt dann auch als Ziel durchaus anzusehen und eben ein Studium aufzunehmen. Da haben wir vielfältige Maßnahmen. Wir haben unter anderem aber auch, sprechen zum Beispiel Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund an, dass sie auch sich für ein Lehramtsstudium entscheiden. Wir haben ganz viele Möglichkeiten der Berufsorientierung in den Schulen, in denen wir natürlich auch über verschiedene Berufe und Möglichkeiten informieren. Aber ganz wichtig ist, diese Delle, gerade bei den Grund- und Hauptschullehrkräften, die wird sich auch wieder etwas verbessern. Wir haben also jetzt zum Beispiel 1.000 Kräfte im Vorbereitungsdienst alleine im Grundschulbereich, sodass wir deutlich mehr in diesem Bereich wieder einstellen können, als das leider in diesem Jahr zum 1.8. der Fall war. Das war einfach aufgrund der veränderten Grundschullehrerausbildung in Niedersachsen in der Tat vieles zusammen. Zusätzliche Schülerinnen und Schüler durch Fluchtzusammenhänge und eben auch diese entsprechend veränderte Lehramtsausbildung.
Frau Renius, Sie waren ja lange als Lehrerin tätig. Wenn Sie sich den heutigen Lehrberuf anschauen, und da kommen wir jetzt nochmal zur Imagefrage. Wir haben ja schon viel gehört, auch in den vielen Mails, die uns erreicht haben. Dankeschön jetzt mal universell an alle. Wir werden sie nicht alle vorlesen können. Was immer durchklingt, ist, dass zumindest die Mails, die uns erreicht haben, Lehrer wirklich sehr, sehr schätzen und auch diese viele Arbeit wirklich sehr, sehr wertschätzen. Aber wenn man das generelle Image anschaut, warum sollte ich heute Grundschullehramt studieren, wenn schon klar ist, ich verdiene weniger als ein Gymnasiallehrer, zum Beispiel?
Darauf wollte ich gerade noch mal eingehen. Wir haben in Schleswig-Holstein schon vor einigen Jahren eine Reform des Lehrkräftebildungsgesetzes gehabt. Und nun müssen alle Lehrerinnen und Lehrer, egal für welches Lehramt sie sich entscheiden, ein 10-semestriges Masterstudium absolvieren. Das hat dazu geführt, dass wir gerade im Grundschullehramt und auch für die Sekundarstufe 1 ein ganzes Jahr lang keine Universitätsabsolventen in Schleswig-Holstein von den eigenen Universitäten hatten und damit ein großer Mangel auftrat. Dann sind ganz viele Referendare gekommen aus anderen Bundesländern, haben die Ausbildung in Schleswig-Holstein gemacht, weil sie einen Platz bekamen und sind zum größten Teil danach wieder in ihre Heimatbundesländer abgewandert und haben dann da tatsächlich dann den Beruf aufgenommen. Und trotz der verlängerten Ausbildung, auch für die Grundschullehrer, bekommen auch in Schleswig-Holstein die Grundschullehrer immer noch A12. Und das zeigt sich bis heute. Wir haben gerade jetzt die Einstellung wieder in den Referendarsdienst. Wir haben jetzt zum 1. August 180 Referendare für den Sekundarbereich 2, also für die Gymnasien, für den Sekundarbereich 1 nur gut 80 und für den Grundschulbereich auch ungefähr 100. Da sieht man schon, dass also, wenn man sich fürs Lehrerstudium entscheidet, man ganz oft sich für das entscheidet, wo man tatsächlich nachher auch die guten Verdienstmöglichkeiten hat. Und ich glaube, man muss tatsächlich hier, wenn man die Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern wertschätzt, und zwar von allen, dann muss man sie, wenn sie die gleiche Ausbildung haben, auch gleich besolden. Und ich glaube, das ist für den Grundschulbereich ganz besonders wichtig, denn sie haben in Schleswig-Holstein zum Beispiel die höchste Unterrichtsverpflichtung mit 28 Wochenstunden. Und da muss man einfach daran arbeiten, dass man mehr junge Leute begeistert. Darf ich noch eins sagen? Ich wehre mich auch ein bisschen so gegen die vermehrte Einstellung von Seiten- oder Quereinsteigern. Ich habe immer die Befürchtung, dass der Beruf des Lehrers damit entprofessionalisiert wird und der Lehrer quasi zu einer Art Lernbegleiter wird. Aber wir wissen, auf den Lehrer kommt es an. Er ist der Motivator für die Schüler und er muss also auch eine wissenschaftliche und pädagogische Ausbildung haben. Und deshalb sind Seiteneinsteiger tatsächlich nur eine kleine Notlösung, vielleicht auch in den MINT-Fächern, vielleicht auch im Gymnasium, wenn man einen studierten Diplomphysiker für den Beruf gewinnen kann, wenn denn das Geld reicht, denn der verdient in der freien Wirtschaft natürlich bedeutend mehr.
Auch dazu hat uns eine Mail erreicht von Ann-Kathrin Friedrichsen aus Trittau. Sie schreibt, sie kommt aus einer Lehrerfamilie und ihr war lange klar, dass sie ebenfalls Lehrerin werden würde, aber als sie sich dann zum Abitur genauer informierte, wurden ihr zwei Dinge bewusst. In der Wirtschaft verdient sie von Anfang an deutlich mehr. Bei einer 35-Stunden-Woche. Der Lehrer hat keine feste Arbeitszeiten und nimmt sehr häufig Probleme im Joballtag mit nach Hause. Und zweitens, der Lehrer hat keine Handhabe unerzogenen Kindern gegenüber. Erziehungsdefizite zu Hause werden einfach in die Schule verschoben. Lehrer sollen nicht nur lehren, sie müssen Grunderziehung leisten, ohne ernsthafte Konsequenzen ziehen zu können. Beides haben wir auch schon besprochen in dieser Redezeit. Aber Herr Dreger, Sie als Ex-Wirtschaftssenator kennen sich ja mit Finanzen auch sehr gut aus. Ist denn Geld Ihrer Meinung nach ein großes Argument bei der Überlegung oder bei dem jetzigen Mangel, bei der Überlegung von vielen eben nicht in den Lehrberuf einzusteigen?
Also ich war Wissenschaftssenator in Hamburg, nicht Wirtschaft. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich mich mit dem Geld auskenne, nämlich auch da muss man Budgets erstellen und Leute einstellen. Also natürlich haben wir eine schwierige Situation. Die Grundschullehrer haben mehr Stunden und eine geringere Entlohnung als die in den Sekundarschulen. Zwei, es gab aber schon zu der Zeit, wo ich in der Kultusministerkonferenz war, vor 9 Jahren, genau diese Diskussion, ob man nicht eine stärker leistungsorientierte Bezahlung macht, in der eben alle Lehrkräfte vielleicht etwas niedriger mit A12 einsteigen und diejenigen, die sich besonders bewähren und herausstellen, egal ob sie nun in der Grundschule oder im Gymnasium tätig sind, dann eben Karriereoptionen haben nach A13, A14 und das halte ich auch langfristig für das fairere System, ist eben nicht an der Schulart, sondern an der Leistung, an dem Engagement festzumachen, je nachdem, wie ich eben einen Lehrer bezahle. Die Schwierigkeit jetzt in einer Mangelsituation ist, wenn die 16 Länder sich nicht darüber einigen, dann kommt der anfangs in der Sendung ja auch angesprochene Konkurrenzeffekt rein. Und man wirbt sich über die bessere Bezahlung oder die geringeren Stunden oder die Verbeamtung, dann eben die wenigen Lehrer ab. Also genau wie bei den Prognosen und bei den Ausbildungskapazitäten gilt es auch hier bei der Frage der Entlohnung und der Stunden, die man zu arbeiten hat als Lehrerin oder Lehrer, ist dringend aus meiner Sicht eine Einigung der 16 Länder nötig, um nicht diese ungesunde Konkurrenz zu haben, sondern die Konkurrenz soll in der Qualität des Unterrichts stattfinden und nicht über die Entlohnung. Dann haben nämlich die ärmeren Länder keine Chance, mit den reicheren Südländern mitzuhalten. Und die Differenzen im Bildungssystem, die Unterschiede werden noch größer und das sollten wir nicht zulassen in Deutschland.
Wir klären in dieser Redezeit, woher kommt der Lehrermangel? Und Sie können anrufen, wie zum Beispiel Andrea Ulrike Dorani aus Gettorf. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich sind alle meine Argumente auch schon genannt worden. Also das ist zum einen eben die geringere Besoldung der Grundschullehrer, wo ich eben immer wieder auch mitkriege bei jungen Kolleginnen, die bei uns dann Praktika machen oder als Hilfslehrkräfte sozusagen tätig sind, aber eigentlich die Ausbildung zur Gymnasiallehrerin, zum Gymnasiallehrer gemacht haben. Und die dann eben auch feststellen, Mensch, was ihr hier leistet in der Grundschule, das ist wirklich allerhand, denn wir müssen eben wirklich vom lernschwächsten Kind und lernbehinderten Kind bis hin zu den Hochbegabten eben alle abdecken und haben eben auch sehr, sehr viel mehr noch mit den Eltern zu tun, als das nachher auf den weiterführenden Schulen der Fall ist. Und das wird, glaube ich, immer wieder übersehen. Aber letztendlich ist das alles ja auch von Kollegen schon gesagt worden, auch von dem Hörer vorher oder auch in der Mail der jungen Frau kam das ja ganz toll raus.
Wo sehen
dass
Sie...
Dass man sich das sehr gut heutzutage überlegen sollte, ob man noch Lehrerin werden will in der Grundschule, denn man muss sich ja auch selbst finanzieren. Das ist ja nicht mehr so wie noch meine älteren Kolleginnen, die haben dann eben wohlhabende Ehemänner, wo das dann nicht drauf ankommt, dass ich so viel noch dazu verdiene. Heutzutage gehe ich als Frau, glaube ich, da etwas anders ran und sage, ich möchte mich selbst finanzieren können. Und dann ist das gar nicht so viel, was man dann als Grundschullehrerin bekommt.
Ja. Ach, ich glaube, das ist auch so lange noch gar nicht her. Also ich erinnere mich bei meiner Berufswahl, die ja nun anders ausgefallen ist. Meine Mutter hat auch gesagt, werd Grundschullehrerin, da hast du viel Ferien und es ist ein Job, wo man sich die Zeit einteilen kann, mittags bist du wieder zu Hause. Also das war, glaube ich, aber auch lange Zeit eine Haltungsfrage. Frau Dorani, eine Frage an Sie noch, wo würden Sie denn jetzt ansetzen? Wo, glauben Sie, könnte man jetzt wirklich noch was drehen, damit sich die Situation verbessert?
Ja, aktuell können wir natürlich keine Kolleginnen und Kollegen aus dem Hut zaubern. Das hat ja auch die Dame hier aus Schleswig-Holstein ganz gut schon klargestellt, wo das Problem im Moment hängt. Das haben wir an unserer Schule im Moment auch. Wir kriegen einfach keine Lehrkräfte, obwohl wir welche brauchen. Aber ich denke, wir müssen wirklich da anfangen, dass bei der Besoldung die Wertschätzung eben eine andere ist. Mhm. Und dass wir mehr Geld in die Hand nehmen für die Infrastruktur, für die Gebäude, für die Räume, für das Personal vor allem, weil wir eben die Kinder haben, die häufig eben auch so viel Zuwendung brauchen, dass es ganz wichtig ist, dass wir viel doppelt besetzten Unterricht auch haben. Das heißt, nicht nur eine Lehrkraft in der Klasse ist, sondern zwei Lehrkräfte drin sind, damit wir den Kindern in der Grundschule wirklich gerecht werden. Und das ist eine Finanzfrage. Schlicht und einfach.
Frau Dorani, vielen Dank für Ihren Anruf. Und auch das geht natürlich direkt weiter an die niedersächsische Kultusministerin, die heute in der Redezeit zu Gast ist, Frauke Heiligenstadt. Da waren viele Sachen, die wir vorher auch schon mal benannt haben, aber gerade Wertschätzung und ja auch gesellschaftliche Wertschätzung, wenn wir uns jetzt vom Thema Geld vielleicht auch wieder ein bisschen entfernen wollen. Was kann man Ihrer Meinung nach denn an der Stelle noch mal drehen? Gerade auch, wenn es darum geht, Lehrer möchte man heute nicht mehr werden, weil Elternabende sind die Pest und hinterher bekommt man eine Klage.
Also ich denke, gerade das Thema Wertschätzung ist natürlich von entscheidender Bedeutung. Ich versuche bei allen mir bietenden Gelegenheiten deutlich zu machen, wie wertvoll die Arbeit der Lehrkräfte ist, insbesondere natürlich im Grundschulbereich mit den besonderen Herausforderungen der Inklusion oder aber auch der großen Heterogenität, aber auch in den anderen Schulformen mit ihren jeweiligen Schwerpunkten, die ich jetzt gar nicht alle im Einzelfall benennen möchte. Aber ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig. Man muss auch Respekt gegenüber Lehrkräften haben und entwickeln. Respekt gegenüber ihnen auch aus der Perspektive der Eltern natürlich, aber eben auch vor ihrer Arbeit insgesamt. Ich glaube aber, dass wir in eine Schule, in eine moderne Schule der Zukunft hineingehen müssen, in der auch mehrere Professionen an Schule arbeiten, damit Lehrkräfte dann auch tatsächlich entlastet werden, eben auch von diesen ganzen anderen Dingen, die so täglich noch zusätzlich auf sie zukommen. Deswegen haben wir auch deutlich mehr pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt wieder in die Schule geholt. Wir haben deutlich aufgestockt, die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter an 1000 Schulen haben wir in Niedersachsen jetzt entsprechende Stellen geschaffen. Das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Weg, dass man sagt, in einer Schule arbeiten auch mehrere Professionen und für den Unterricht, für die entscheidenden Inhalte sind natürlich die Lehrkräfte nach wie vor verantwortlich, aber sie müssen auch entlastet werden von vielen anderen Dingen. Und es kommt hinzu, und da möchte ich Frau Renius ganz gerne recht geben, dass wir auch dringend entsprechende Investitionen in Schulbauten brauchen. Die Kommunen müssen da unterstützt werden. Wir haben deshalb in Niedersachsen zum Beispiel 30 Millionen Euro jährlich für inklusionsbedingte Umbauten zur Verfügung gestellt und werden jetzt auch ein Milliardenprogramm für Investitionen von Kommunen zur Verfügung stellen. Darunter können natürlich auch Schulbauten dann sein. Mhm. Also ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass Lehrer sich dann auch wohlfühlen, dass auch in ihre Arbeitsplätze modernen Ansprüchen genügen. Das ist leider oft genug noch nicht der Fall. Und da muss man ein Gesamtpaket machen, um diesen Beruf auch wieder attraktiv zu machen. Und vor allen Dingen, wir müssen auch sagen, dass es ein sehr schöner Beruf ist, weil natürlich die Arbeit mit den Kindern auch unglaublich viel zurückgibt. Das bestätigen mir Lehrkräfte immer wieder.
Kommen wir noch zu einer weiteren Zahl, aber jetzt geht es nicht um Geld, sondern um Fehlstunden. Und natürlich ist ja die Frage über allem, auch über unserer Diskussion, inwieweit wirkt sich ein Lehrermangel, Fehlstunden, Unterbesetzung auch auf die schulische Bildung unserer Kinder aus, Herr Dr. Dräger. Wenn wir von die Zahlen kursieren, man kann das vermutlich nicht komplett auf die Stunde benennen, 1 Million Fehlstunden haben pro Woche. Und wenn wir auch vorher die Hörerin aus Lüneburg, die erzählte, bei ihren Kindern gibt es teilweise keine Note mehr im Zeugnis, weil es schlichtweg keinen Physikunterricht gab. Inwieweit wird sich das denn eigentlich auch auf die Schulbildung auswirken? Kann man dann auch schon gleich wieder die nächsten PISA-Studien erwarten mit einem negativen Ergebnis?
Naja, es ist ja alleine in der Vergleichbarkeit zum Beispiel über das Abitur schwierig. Diejenigen Kinder, die weniger Stoff in der Schule haben, schreiben zum Schluss die gleichen Abiturklausuren wie diejenigen, die mehr Stoff hatten und werden dadurch benachteiligt. Und das will keiner. Ja, das wollen weder die Eltern noch die Kinder noch der Staat. Ich glaube, wenn man jetzt guckt, was man tun kann, wird man sich auch einige sehr schwierige Fragen stellen müssen. Also die eine Frage ist zum Beispiel, ob denn wirklich jetzt der Zeitpunkt Punkt ist, wo ich von G8 auf G9 wieder umstelle, wo wir überhaupt keine Empirie haben, dass das irgendeinen positiven Effekt hat. Es kostet aber wieder Aufwand, es kostet Kapazitäten. Das Gleiche gilt zu dem Thema Klassengröße. Jeder wünscht sich aus dem Bauch heraus möglichst kleine Klassen. Wir wissen aber aus den wissenschaftlichen Untersuchungen, dass kleinere Klassen zumindest in der Bandbreite, in der wir das heute ermöglichen können, keinen positiven Effekt auf das Lernverhalten der Kinder haben. Und ich glaube, in dieser schwierigen Situation, in der wir im Moment sind, mit steigenden Schülerzahlen, mit den Stundenausfällen, sollten wir uns wirklich fragen, ob jede Reform oder jede Klassengrößenreduzierung, die vielleicht wünschenswert ist, jetzt die dringlichste und sinnvollste Maßnahme ist oder ob es nicht Wichtigeres gibt, was wir jetzt anpacken sollten und vielleicht das eine oder andere auch mal nicht tun.
Es heißt Redezeit und es ist Ihre Zeit. Ich freue mich, wir haben noch zwei Hörer in der Leitung, aber nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Britta Weber aus Oldenburg ist zuerst dran. Ich grüße Sie.
Hallo, guten Abend. Ja, also eine Lösung habe ich für das Problem auch nicht. Ich stelle mir einfach nur einen Haufen Fragen. Also ich komme selbst aus dem Erzieherbereich. Ich habe längere Jahre als Erzieherin gearbeitet und bin dann aus dem Beruf raus, weil ich einen Burnout hatte. Aber lassen wir das, weil ich habe in meinem sozialen Brennpunkt gearbeitet. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich mich mit Menschen unterhalte. Und ich fasse da vielleicht auch jetzt das so ein bisschen mit Samthandschuhen an, dieses Thema, und hoffe, dass da jetzt nicht alle auf mich losgehen.
Mhm. Frau Weber, wir haben wirklich nur noch 2 Minuten. Machen Sie es ganz kurz.
Okay, also gibt es nicht in der Gesellschaft mittlerweile auch ein allgemeines Vorurteil, wer soll diese Rasselbande noch unterrichten? Ne, das höre ich immer wieder. Wie baue ich die ganzen neuen Medien ein? Die Zeiten ändern sich so schnell. Und dann auch, wie soll ein Lehrer damit umgehen, wenn er also an einer Schule unterrichtet und dann zum Beispiel auch in den großen Ferien regelmäßig arbeitslos ist? Mhm. Also wenn ich jetzt sowas überlege und wenn ich mir überlege, dass die Basisbildung, also in der Grundschule, wenn die schon nicht in Ordnung ist, denn darauf baut ja alles auf, ne? Dann sackt ja das Ganze, was oben drüber ist, das ganze Niveau, das rutscht ja auch mit runter.
Ohne Fundament wird das schwierig, ja. Frau Weber, genau. Es tut mir leid, wir haben wirklich keine Zeit mehr, aber Ihr wichtiger Punkt ist angekommen, unter anderem auch dieses Arbeitslosenmelden, Frau Renius, was manche Lehrer machen müssen im Sommer.
Ja, das erstaunt mich immer wieder. Wir reden von Lehrermangel und wir haben ganz viel immer noch befristete Lehrerinnen und Lehrer. Und da werden die meisten mit dem ersten Ferientag wieder entlassen. Und dann müssen sie hoffen, dass sie dann, wenn die Schule wieder anfängt nach den großen Ferien, wieder eingestellt werden. Wir kennen die Zahlen von denen, die sich dann arbeitslos melden bei der Bundesagentur für Arbeit. Das tun aber eigentlich nur die Leute, die dann einen Anspruch auf Geld haben. Das heißt, die mindestens 12 Monate beschäftigt waren. Also ich glaube, dass die Dunkelziffer da unheimlich groß ist. Denn wenn ich nur 10,5 Monate einen befristeten Vertrag hatte, dann kann ich mich da nicht melden. Das heißt, ich bin in den großen Ferien arbeitslos und das finde ich, verbessert die Situation überhaupt nicht. Und das sind teilweise in einigen Bundesländern 6% der dort beschäftigten Lehrer, die mit solchen befristeten Verträgen über Jahre hinweg sich durchhangeln müssen. Und das ist nicht unbedingt dem Beruf förderlich.
Der Attraktivität. Und Adrian Nowak hat jetzt fast schon gleich das letzte Wort. Herr Nowak, ganz kurz noch.
Ja, ich sag's mal ganz schnell. Der Mangel ist jetzt die Chance, die Schulen und Schüler ans 21. Jahrhundert heranzuführen. Das heißt die Nutzung von Virtual Reality und Computern im Unterricht. Es gibt genügend Unterrichtsinhalte, die man locker mit 50, 60 und mehr Schülern zur gleichen Zeit unterrichten kann. Oder bestimmten Unterricht, den man sogar ganz ohne Lehrer durchführen kann in der heutigen Zeit. Mhm. Natürlich jetzt nicht in der Grundschule, sondern im Mittelbau und in der Oberstufe.
Herr Nowak, ich gebe das gerne weiter als wirklich Schlussrunde auch schon. Mit Bitte um eine kurze Antwort, Frau Heiligenstadt. Könnten nicht die neuen Medien all unsere Probleme lösen? Stichwort lehrerfreies Klassenzimmer.
Naja, ich denke, ganz so optimistisch wäre ich da nicht. Wir haben so etwas Ähnliches, das nennt sich Long Distance Learning, in dem die Inselkinder bei uns am Internatsgymnasium in Esens mit unterrichtet werden, sozusagen über entsprechende Videokonferenzsysteme. Das ist an der einen oder anderen Stelle möglich, aber ich glaube, man muss beim Thema Digitalisierung natürlich eher den Umgang mit Medien und den Einsatz von Medien für entsprechenden Kompetenzerwerb dann diskutieren, als dass man dadurch Lehrer einsparen sollte. Da würde ich eher vorstellen. davor warnen.
Herr Dr. Dräger, Sie haben ja für die Bertelsmann Stiftung die Studie mitverantwortet. Haben Sie denn die neuen Medien auch schon mit einberechnet? Kann man dadurch vielleicht 1000 Grundschulen sparen und in Fernseher investieren oder Computer?
Also, das kann man nicht, obwohl es ja ein Thema ist, an dem wir seit Jahren arbeiten, gerade in bestimmten Bereichen, Mathematikunterricht, naturwissenschaftlicher Unterricht, Fremdsprachen, können neue Medien dazu dienen, dass auch Kinder mal ein Stück alleine lernen. Aber wie gesagt, das gilt hauptsächlich für die älteren Kinder und wird nicht unser Problem des Lehrermangels lösen. Vielleicht ist es eine von vielen Maßnahmen, die ein Stück zur Linderung beiträgt.
Frau Renius.
Ich bin total dagegen, weil gerade die Kinder, die aus sozial schwierigen Verhältnissen kommen, unbedingt den Kontakt zum Lehrer brauchen. Sie müssen sich von ihm wertgeschätzt fühlen und er ist auch der soziale Ansprechpartner und leistet auch ganz, ganz viel Erziehungsaufgaben und das kann ein Computer nicht. Außerdem ist mir dazu viel wirtschaftliche Interesse dahinter, also wie man dann die Programme verkauft und da warne ich vor.
Lehrer dringend gesucht, das war die Redezeit. Wir haben angesprochen, woher der Mangel kommt und wir haben, glaube ich, auch klar gemacht, da gibt es einiges zu tun und wir müssen alle mithelfen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich sag mal jetzt universal Dankeschön in unsere Runde. Schön, dass Sie mit dabei waren und auf bald, sagt Birgit Langhammer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.